Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Karl-Heinz van Heiden.
Kürzlich las ich einen sehr bemerkenswerten Aufsatz von einem Dr. Hutter, so hieß der, Dozent für Altes und Neues Testament in spanisch sprachenden Ländern. Da hat er gearbeitet. Und das Thema von seinem Aufsatz, das gefiel mir sehr gut. Warum denn eigentlich beten, wenn man sich auch Sorgen machen kann? Hutter meint, eins der besten Bücher, die geschrieben wurden über Gebet, ist ein Klassiker von einem Norweger, dem norwegischen Pfarrer und Erweckungsprediger Ole Hellesby. Der lebte von 1879 bis 1931. Und in diesem Buch erzählt er, unter anderem vielen, vielen anderen, die Geschichte einer einsamen alten Bäuerin. Sie ging in die nahegelegene Stadt, um ihre Einkäufe zu erledigen. Alles, was sie einkaufte, packte sie in einen Rucksack und machte sich damit auf den Heimweg. Als sie die Straße entlang ging, sah ein Nachbar sie, der mit dem Pferdegespann den gleichen Weg wie sie hatte. Er lud sie ein, auf den Wagen zu steigen und mitzufahren. Die Bäuerin nahm das gerne an. Sie setzte sich neben den Kutscher, behielt aber ihren Rucksack auf dem Rücken. »Wollen Sie den Rucksack nicht hier hinten abstellen, damit die Fahrt bequemer wird?«, fragte ihr Nachbar. Aber zu dessen Erstaunen antwortete die Frau, die Pferde haben ja schon genug damit zu tun, uns beide zu ziehen. Da trage ich meine eigene Last besser. Auf diese Weise nehme ich ihnen wenigstens ein bisschen Arbeit ab. Hellesby berichtet die Geschichte, um ein Problem zu beschreiben, das wir als Christen haben. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, wir aber trotzdem weiter versuchen, unsere Lasten zu tragen, unsere schweren Lasten, dann sind wir genauso töricht wie diese alte Bäuerin, die den Pferden die Last erleichtern wollte, obwohl sie auf dem Wagen saß. Und im übertragenen Sinn sitzen wir ja auch in dem Wagen unseres Herrn Jesus Christus auf dem Weg zu unserem ewigen Ziel. Es besteht keine Notwendigkeit, die Lasten unseres Lebens selbst zu tragen. Das ist das Interessante. Es besteht keine Notwendigkeit, die Lasten unseres Lebens selbst zu tragen. Das ist völlig überflüssig und dumm. Es macht keinen Sinn, uns Gott, dem Herrn, anzuvertrauen und dann unter unserer Last und unseren Sorgen zu stöhnen. Wir wollen es ja doch selber machen und denken, wir kennen das besser. Wir wollen festhalten, und das ist sehr wichtig, erstens, Gott kennt unsere Sorgen und steht uns bei. Gott kennt unsere Sorgen und steht uns bei. Und das Gebet hilft uns, unsere Sorgen loszulassen, denn dadurch wird uns klar, unsere Lasten trägt Jesus Christus und nicht wir selber. Es ist interessant, dass unser Herr Jesus Christus damals, nachdem er in der Bergpredigt über das Gebet gesprochen hat, also er spricht zuerst über das Gebet in dieser langen Bergpredigt und dann spricht er von der Nutzlosigkeit des Sorgens. Das steht in Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie und ihr seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Du kannst ja höchstens das Leben vermiesen. Also, wenn wir beten, das Gebet überhaupt ist in idealer Weise dafür geeignet, sich diese Wahrheit klarzumachen. Wenn wir uns vorstellen, die Geschicke des gesamten Universums liegen in den Händen eines allmächtigen Gottes. Er hat nicht nur die ganze Welt geschaffen, sondern er sorgt auch dafür, dass sie funktioniert. Unsere Wissenschaftler, egal ob Physiker oder andere, die müssen also derartig viel forschen, um das überhaupt rauszukriegen, welche Einzelheiten da alles funktionieren müssen. Das ist absolut faszinierend. Und unser Herr sorgt dafür, dass alles so funktioniert. Eine kleine Abweichung in einem einzigen festgesetzten Maß, das es geben muss, würde alles Leben vernichten. Eine einzige, winzig kleine Einzelheit. Wer sorgt dafür? Wer betet? Der hat oder der weiß, dass Gott alles im Griff hat. Gott, er weiß, wie es ausgeht. Du weißt es nicht. Du machst dir deine Gedanken. Gott weiß, wie es ausgeht. Und du kannst dir die Zeit und Mühe und das blöde Sorgen, das Schwarzsehen in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann, da scheint das immer noch schlimmer zu sein als am Tag. Blödsinn, was wir machen. Also, wenn Gott nicht die Kontrolle hat über das gesamte Weltall und über unsere Erde und über unser Leben, wenn Gott nicht die Kontrolle hat, hat Beten keinen Sinn. Wir müssen also lernen, Gott zu vertrauen. Ja, wer betet und sich dennoch wieder Sorgen macht, der ist wie jemand, der zu Gott sagt, Gott, ja, ich sehe es ja ein, du hast die ganze Welt geschaffen, du bist allmächtig, aber ich traue dir nicht zu, mein Leben in gute Bahnen zu lenken. Und das mache ich lieber selber. Merkt ihr, wie idiotisch das ist? Aber so sind wir manchmal und machen das sogar in unserem Alltag. Wer erkennt, dass Gott sein Leben lenkt und uns alle leitet, der lebt viel ruhiger und er hat viel weniger Gepäck zu schleppen. Man macht sich ja trotzdem manchmal Sorgen. Aber naja, das Geheimnis besteht darin, die Lasten, die man dem Vater im Himmel genannt hat. Und das kann man ihm auch ruhig ausführlich erzählen. Wir haben manchmal so fromme Floskeln bloß in unseren Gebeten. Ja, wir können es ihm erzählen, Herr, das ist das. Und ich denke, was der machen kann und was da passieren kann. Ja, das können wir machen. Das können wir ihm alles erzählen. Aber wichtig ist, die Last nicht wieder zurückzunehmen. Wir haben sie ihm gegeben und dann soll er sie behalten. Wir lassen sie dort. Dann sieht unser Leben anders aus. Also wir können besonders dann, wenn wir uns Sorgen machen, und das macht manchmal jeder, wir können mit ganz großer Zuversicht zu Gott kommen. Das ist uns sogar befohlen. Sich Sorgen zu machen ist verboten wie Ehebruch und Mord. Es ist von Gott verboten. Wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Und wenn du das nicht machst, bist du Gott ungehorsam und blöde und dumm noch dazu. Aber so sind wir. Es gibt ganz erstaunliche Verheißungen für das Gebet. Ich lese mal aus dem 1. Johannesbrief zwei Verse. 1. Johannes 3, Vers 21 und 22. Wenn das Gewissen uns nicht verklagt, liebe Geschwister, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Wir halten ja seine Gebote und tun, was er will. Oder? Das ist doch unser Ausweis als Christen. Wir halten uns an das, was Gott gesagt hat. Und warum können wir so zuversichtlich sein? Also es ist wichtig, wenn ich anfange zu beten, dass ich ein gutes Gewissen habe. Dass ich nicht meine, ich muss was verstecken vor Gott. Oder nächstens kann ich dem anderen trotzdem eine überziehen. Ich muss ein gutes Gewissen haben, das ist wahr. Das ist wichtig. Aber wir können ganz zuversichtlich beten, weil wir lieben ja Gott, nehme ich an. Wir halten uns an seine Gebote, also an alles, was er gesagt hat. Wir können im Neuen Testament anfangen, da haben wir genug zu tun. Und daran erkennen wir nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder Gottes lieben doch ihren Vater. Im nächsten Vers, Vers 23, steht das noch bei Johannes. Und das ist das Gebot, das er uns gab. Er will, dass wir an seinen Sohn, an Jesus Christus, glauben und einander lieben. Einander Liebe erweisen. Das hängt nicht mit Sympathie zusammen, sondern mit etwas zu tun, wie man sich verhält. Also, durch Jesus Christus ist Gott unser Vater geworden. Ich denke, das wissen wir ja alle. Und wir wenden uns an unseren Vater, wie ein Kind sich an seinen Vater. Bei manchen Kindern, die machen es dann immer an die Mutter, aber so. Bleiben wir mal beim Vater, ja? Ein Kind wendet sich an den Vater und bittet um etwas. Naja, ein Kind wird nie alles bekommen, was es haben will. Weil der Vater weiß, oder die Mutter, die Eltern wissen, das ist schädlich, wenn wir dem Kind das gewähren. Und manche sind dann sehr aufdringlich und sagen das immer wieder. Also Eltern sind dumm, wenn sie den Kindern gehorchen. Versteht ihr? Aber das ist heute Mode. Es ist irre. Und man wundert sich, wenn daraus manchmal Terroristen werden, die immer nur ihren Willen durchsetzen wollen. Notfalls auch mit Gewalt. Der Herr Jesus hat auch gesagt, das steht bei Matthäus, Kapitel 6, also im Zusammenhang der Bergpredigt, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Das sagt unser Herr Jesus. Denn, warum? Euer Vater weiß ja, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ja, jetzt könnten manche Superschlaue unter uns sagen, okay, wenn Gott das sowieso alles weiß, warum soll ich denn da beten? Einfach deswegen, Gott will, dass wir beten. Gott will, dass wir ihm das sagen und auch erzählen. Also ich bin manchmal verblüfft, wenn ich Gebete lese im Alten Testament, auch wie die mit Gott verhandelt haben. Mose und viele andere, Abraham schon und, ja. Also solche Gebete, ich kann Gott die Umstände erzählen. Manchmal erlebt man das noch in unseren Breiten, wenn jemand sich gerade erst bekehrt hat, vielleicht aus der ganz wilden Umgebung und wirklich Christ geworden ist und sich traut, mal so in so einer Gemeinschaft ein Gebet zu sprechen. Die beten völlig anders als wir, aber oft viel ehrlicher. Wir haben uns so eine vielen Floskeln angewöhnt, das muss ich mir auch sagen. Und wieder lernen, Gott das zu sagen. Aber nicht denken, ich kann irgendwas bei Gott erreichen. Also zum Beispiel durch Fasten oder so. Ja? Das wäre so eine Art Hungerstreik gegen Gott. Ja, also man will mit dem Hungerstreik was durchsetzen bei Gott. Das funktioniert nie. Natürlich darf ich fasten. Aber ich kann Gott nicht zwingen. Gott erhört uns, das ist wahr. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles bekommen, was wir wollen. Denn er weiß ja, was gut ist für uns. Und wir wissen das nicht. Wir denken nur, wenn ich das und das hätte, wäre es gut. Oder wenn ich die und die Heilung hätte, wäre es gut. Gott weiß, wie es ausgeht. Gott weiß, was gut ist und was nicht. Es ist also ziemlich arrogant und naiv, unsererseits anzunehmen, es wäre besser, wenn Gott uns das gibt, was wir gerade erbitten. Naja, natürlich sagen wir das nie so, aber wir handeln entsprechend. Aber Gott ist nicht der Weihnachtsmann, der alles tut, um die Liste unserer Wünsche abzuarbeiten. Und wir haben manchmal ganz schön lange Listen. Wir sollten ihm auch, das ist wahrscheinlich schwierig, danken, wenn er uns oft nicht das gibt, worum wir bitten, sondern genau das Gegenteil. Das ist eine seiner Lebenslehren, die wir am wenigsten verstehen. Und niemand weiß besser als er, was gut für uns ist. Manchmal ist das was anderes, ganz anderes, als wir denken. Und aus diesem Grund hat Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er leitet uns auch in unseren Gebeten, damit wir verstehen, worum und wir dann bitten sollen. Er formt unsere Gebete. Also der Heilige Geist macht das. Ich lese mal diesen Satz. Das war mir eine große Hilfe. In pfingstlerischen Kreisen wird das oft völlig anders erklärt und ich glaube falsch erklärt. Aber hier steht es, Römer 8, Vers 26, in gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Also es ist sozusagen, dass der Geist Gottes mein Gebet übersetzt, ja, und das vor Gott bringt, so wie es für Gott würdig ist. Was ich da manchmal daher plappere, boah. Okay, ich kann plappern wie ein Kind, aber man sollte ja mal langsam erwachsen werden. Und wenn man dann schon mein Alter erreicht hat, also sollte man das ja eigentlich, sollte es eigentlich funktionieren. Aber wir sind immer noch angewiesen, auch auf den Geist Gottes. Wir können das Gebet vergleichen auch mit einem kleinen Kind, das auf dem Schoß der Mutter sitzt. Das Kind weiß, hier kann mir nichts passieren. Die Eltern hören zu, was das Kind sagt, worum es bettelt und bittet. Es bekommt nicht alles, das ist klar. Aber es wird dem Kind helfen, erwachsen zu werden, verantwortungsbewusst zu werden. Gleichzeitig weiß das Kind immer, die Eltern helfen mir. Die sorgen sich also in einer Fürsorge, ja, das ist was anderes als Sorgen machen. Und das ist eine der tiefsten und wertvollsten Erfahrungen, die jeder Beter machen kann. Der Herr des Universums weiß, was das Beste für dich ist. Du weißt es nicht und du denkst manchmal das Falsche und ich auch. Aber wenn ich das weiß, ja, nichts in der Welt wird uns mehr Sicherheit und Vertrauen geben als das. Also alles Gott sagen, das dürfen wir freimütig. Wir müssen das nicht mit bestimmten Formeln tun. Wir dürfen es so sagen, wie wir es eben denken. Aber, und das ist das Zweite, was ich sagen möchte, Gott erhört Gebete oft ganz anders. Auch da erscheint unser Sorgen in einem neuen Licht. Ja, im Grunde sind Sorgen eine Form des Unglaubens. Ich glaube einfach nicht, dass Gott in der Lage ist, unser Leben so zu ordnen, dass am Ende alles zu meinem Besten dient. Das glaube ich einfach nicht. Und mach mir Sorgen. Es fällt uns nicht schwer zu glauben, dass Gott sich um das ganze Universum kümmert. Wir sehen ja, dass alles im Wesentlichen funktioniert. Auch wenn andere uns da manchmal was anderes einreden wollen. Aber auch auf unserer Erde, das hat Gott immer alles im Griff. Wenn wir denken, ja, Gott ist nicht in der Lage, die Probleme meines Lebens zu lösen. Das ist Unglaube. Ungläubige sagen das. Warum hat Gott das zugelassen? Das ist so eine typische Frage. Gott hat dein Leben lang so viel Gutes zugelassen, dass du schon erlebt hast. So viel Gutes. Als eine Folge dieses mangelhaften Verständnisses sind manchmal auch die langen Listen von Dingen, um die wir Gott bitten. So ähnlich wie unsere Einkaufslisten. Okay, ich weiß, wir beten manchmal für andere und das ist uns auch gesagt in der Schrift. Auch für andere Geschwister, die wir kennen, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Ja, für die beten wir, das ist natürlich richtig, um sie Gott anzubefehlen. Aber oft hat es den Anschein, Gott macht mit seinen Plänen weiter. Und ich weiß nicht, warum. Und er berücksichtigt scheinbar nicht, was wir erbitten. Und für manche ist das so eine ständige Frustration. Also man ist enttäuscht darüber, dass Gott das so anders macht. Manche kommen sogar zu dem Schluss, Gott hört ja gar nicht auf mich. Er hört schon. Es ist so, die ersten Christen beteten anders. Diese Art von Gebeten, also die wie Einkaufslisten sind, das findet man überhaupt nicht in der Bibel. Meistens sind es schon große Anliegen, um die man kämpft, oder dass Israel nicht vernichtet wird, oder dass, wie Mose betet, ja, oder lösch mich doch aus deinem Buch. Ja, also das war auch Blödsinn vor Gott. Ja. Gott macht das nie bei einem, der mit ihm kämpft, mit ihm im Gebet ringt um das Volk Israel. Dass es weitergeht oder so. Die frühen Christen hatten einen ganz anderen Ansatz. In der Apostelgeschichte finden wir so ein schönes Beispiel im 4. Kapitel. Wir beobachten, wie die Gemeinde sich zum Gebet versammelt. Die Behörde hatten vorher zwei von ihnen, also zwei der Apostel, nämlich Petrus und Johannes, die Behörden hatten ihnen mit schweren Konsequenzen gedroht, wenn sie nicht aufhören, das Evangelium zu predigen. Und die Gemeinde ließ sich nicht einschüchtern. Sie hatte keinen Notfallplan. Ja, was machen wir jetzt, dass wir das vielleicht im Verborgenen tun? Sie beten, ja, das machen die ganz anders. Sie beten nicht um Schutz, merkwürdigerweise, diese Geschwister. Sie beten auch nicht um Religionsfreiheit oder um eine Änderung der Haltung der Regierung. Wir sollen für Regierung beten, ja klar, auch, damit wir auch ein vernünftiges Leben führen können. Aber in diesem Moment war das was ganz anderes. Die Gemeinde damals verließ sich auf die göttliche Souveränität. Gott macht es richtig. Sie wussten also, dass der Herr sich um seine Schar kümmern wird. Das hat er versprochen. Und was ihre persönliche Sicherheit anbetraf, das war gar keine Priorität für sie. Das war nicht wichtig. In ihren Gebetsversammlungen konzentrierten die sich auf eins. Ich lese mal einen Vers hier draus. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Herr, schau es dir an. Schau es dir an, einfach, was passiert ist. Das ist völlig klar. Aber, Herr, jetzt ist das Wichtigste, dass dein Evangelium weiter gesagt wird. Das ist wichtig. Beten für das, was wirklich wichtig ist. Ja, wir dürfen ihm alles sagen, so wie die kleinen Kinder plappern. Hoffentlich werden sie langsam erwachsen. Da muss man auch noch mal zum Vater gehen und um was anderes fragen. Aber Gott kümmert sich um uns. Das ist eine Tatsache und das gibt uns die Freiheit, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Wir denken meistens an unsere vielen kleinen Dinge. Klar, darf ich auch? Sagen darf ich ihm alles. Er hört auch alles. Und er beurteilt, ob er jetzt was macht oder nicht. Versteht ihr, es gibt so Überlegungen auch unter den Christen. Ja? Wie kann man denn richtig erhörlich beten? Also sozusagen, wie kann man Gott zwingen? Das sagen die nie so, ja? Aber das machen sie so. Dass mein Gebet erhört wird. Und manche prahlen dann, es gibt ja auch ganze Bücher davon, ja, wie Gott gnädig, also, oder ja, das erhört hat, ja, und ja, weil sie so große Beter waren oder so. Natürlich, das gibt es auch in der Bibel. Es gibt große Beter. Elia war so einer, der wusste, was Gott wollte. Aber er konnte auch verzweifelt sein. Also wir bleiben Menschen, versteht? Der Herr Jesus sagt es seinen Jüngern in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, die schon, na jetzt, 3 Jahre lang seine Jünger waren. Und er sagt, ihr sollt meine Jünger werden. Das heißt, das hört nie auf. Ich folge ihm nach und er sagt, wenn ihr in mir bleibt, also engstens mit mir verbunden bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, also wenn ihr annehmt, was ich euch gesagt habe. Und das steht ja im Neuen Testament an vielen Stellen. Dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Denn dann liegt ihr auch in meiner Linie. Und die Herrlichkeit des Vaters wird sichtbar an euch, dass ihr Frucht bringt. Wir beten um Bewahrung, um Heilung, um vieles andere, aber dass wir geistliche Frucht bringen. Also ich meine jetzt, wenn wir für uns beten. Es ist manchmal so, dass man kämpfen muss. Und Paulus sagt das auch von manchen. Hier ist einer, der ist gerade bei mir, der hat mich im Gefängnis besucht in Rom. Und der kämpft in seinen Gebeten für euch, Geschwister. Dass ihr weiterkommt im Glauben. Was sind denn die wichtigsten Dinge? Jünger sollen wissen, was ihr Herr will. Und es ist sehr gut, wenn sie wollen, was er will. dann hat ihr Gebet praktisch eine grenzenlose Verheißung. Es gibt nur zwei Bedingungen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. In ihr bleibt heißt mit ihm verbunden sein. Das ist ein Geheimnis, wie das geistlich funktioniert. Das müssen wir unser Leben lang üben. Und wenn meine Worte in euch bleiben, also wenn ihr euch nach dem richtet, was ich euch gesagt habe. Wir müssen also seine Worte in uns aufnehmen und das korrigiert manchmal auch unser fehlgeleitetes Beten und Bitten. Macht uns offen für Gottes Absichten und Ziele. Ja, was will denn Gott? Klar, mal sagen manche, oh ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Okay, also beten wir darum. Gott will, dass alle. Ja, meint er das wirklich so? Mir ist mal bewusst geworden, als ich die Stelle im Zusammenhang gelesen habe, für Obrigkeiten sollen wir beten und für die, ja. Wir beten für die Menschen, die wir kennen. Ich bete für die, die ich kenne. Ich bete für meine Nachbarn. Als ich das begriffen habe, da wohnten wir in Wolgast noch. Und ich weiß, dass mir das so wichtig wurde. Für meine Nachbarn waren Parteigenosse, also von der SED damals. Und habe immer wieder für ihn gebetet. Mein Verhalten ihm gegenüber hat sich geändert, dadurch, dass ich für ihn gebetet habe. Ich bin nicht einfach vorbeigelaufen, sondern ich habe mir Mühe gegeben und ich wollte ihn auch grüßen. Ich habe mich gefreut, da waren wir schon wieder weg von Wolgast, weggezogen. Und als ich hörte, sein Sohn hat sich bekehrt und geht in die Jugend, in die Gemeinde. Auf der anderen Straßenseite war unser Gemeindehaus. Ja? Da brauchen wir auch nicht nachzulassen. Gott will, dass wir so beten, auch für andere Menschen. Unsere Sorgen sollen wir auf ihn werfen. Richtig werfen, so wie die Jünger ihre Klamotten auf den Esel geworfen haben, wo der Herr sich dann draufsetzen sollte beim Einzug in Jerusalem. Ja? Wegwerfen unsere Sorgen. Und Petrus schreibt das auch so. 1. Petrus 5, das ist meine letzte Stelle. 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Er sorgt sich um alles, was uns betrifft. Ja. Und deswegen werft sie weg und nehmt sie nicht wieder an. Also diese Herangehensweise an die Realität des Lebens will uns von dem Versuch befreien, Gott zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Oder tun und lassen oder bitte, bitte tun soll. Für alles eine Lösung zu wissen, ist für uns Menschen sowieso sehr beschwerlich. Das schaffen wir sowieso nicht. Wir sind auch keine Weltverbesserer, sondern erneuerte Menschen, die auf Jesus Christus hören. Unserem Herrn ist es ein kleines, Dinge zu verändern, wenn er das will. Also wir müssen ihn nicht umstimmen wollen, das ist gefährlich. Das ist eigentlich ein heidnisches Denken. Aber wir sollen ihn unsere Ängste und Sorgen aufladen. Tun wir das, schreiben wir ihm nicht vor, wie er unsere Probleme lösen soll und achten wir darauf, dass wir ihm durch unsere Sorgen keine Schande machen. Das wünsche ich euch und mir auch.